Herzlich willkommen zu Defner & Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Episode 69, lieber Defner. Mhm. Und wir haben es geschafft. Es gab in der vergangenen Woche so eine schöne Ausstellung bei Axel Springer. Die Zukunft der Arbeit und die Zukunft von allem. Keiner hat einen eigenen Arbeitsplatz, das nur nebenbei. Ja. Und da hingen wir mit unserem Podcast.
Wahnsinn. Aber ja. Ich habe das Foto gesehen, das du bei Instagram gepostet hast. Und direkt dahinter stand so ein Handkarren für die Vergangenheit der Arbeit. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob unser Plakat in die Vergangenheit oder in die Zukunft gehört.
Doch. Es ist zukunftsfähig. Ja. Man muss sagen, die Kollegen haben eher am kostenlosen Eisstand angestanden, als dann da an unserem Podcast-Anhängsel. Da konnte man nämlich mit so einem QR-Code das runterladen. Boah. Da war jetzt nicht so eine lange Schlange. Der Eisstand war länger. Das wollte ich nur sagen.
Kriegt man ja überall. Da muss man ja nicht extra dafür
anstehen. Also wir sind der Zukunft zugewandt und damit unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ist es
sehr schön.
Und Zukunft zugewandt, Herbstrallye, das hast du jetzt auch ausgerufen.
Ja, ich habe es ja ausgerufen vor einer Woche und ich hätte gar nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber DAX ist gleich mal durchgestartet letzte Woche. Eine Woche der Hoffnung. Neue Hoffnung im Handelsstreit. Ja. Im Oktober soll es ein hochrangiges Treffen geben. Möglicherweise kommt da schon was dabei heraus. Hoffnung im Brexit. Ein No-No-Deal-Gesetz ist jetzt durchgegangen.
Lass uns nicht über Brexit reden. Das ist ja so.
Italien hat eine neue Regierung erstmal, eine handlungsfähige. Da ist ja auch erstmal Apple an dieser Front und. Exportdaten in Deutschland sogar wieder besser geworden. Also die Welt geht doch nicht unter und die Börsen, die schon darauf spekuliert haben, müssen wieder einiges nachholen. All die Anleger, die sich in sichere Anleihen geflüchtet haben, entdecken vielleicht mehr und mehr doch wieder, dass es am Aktienmarkt
interessante Renditen gibt. Ich bin hier der Zahlen. Über 2,28% hat der DAX zugelegt seit der Defnerschen Prognose. Seit der Defnerschen Prognose
2,28%. Da muss man 100 Jahre irgendwo sein Geld investieren heutzutage.
Wenn man es in Anleihen packt. Da hast du recht, beziehungsweise wenn man es in Anleihen packt, kriegt man ja weniger raus.
Muss mehr Strafen zahlen.
Und beim MSCI Welt, unser Lieblingsindex, sind es immerhin 2,01%, die der Defner hier Herbstrallye vorhergesagt hat.
Und jetzt ist möglicherweise, wie gesagt, es kommen jetzt erst noch die Notenbankentscheidungen, diese Woche die EZB, nächste Woche die FED, die doch zusätzlich sozusagen beflügeln könnten. Und auch aus technischer Sicht, ich bin kein großer Anhänger der Charttechnik, aber technische Analysten sagen, wenn es nach oben geht, bin ich schon dabei. Also, finde ich gut. Aber die sagen, jetzt ist einfach der S&P 500 in Amerika hat jetzt in den nächsten Monaten Potenzial für 20%. Und wenn der DAX diese Bewegung mitmachen würde, dann wäre der DAX, hat CMC Markets ausgerechnet, am Jahresende bei 14.800 Punkten. Soweit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen.
Willst du das als Wette machen?
Nein, das mache ich nicht. Ich habe ja genug DAX-Wetten laufen.
Wollen wir über die Schuldenbremse reden. Da gibt es ja keine richtige Wette zu. Insofern hätten wir das als Wette machen können.
Ich weiß gar nicht, wie viele DAX-Wetten ich jetzt schon laufen habe. Mhm. Ich habe da ein großes Klumpenrisiko.
Das
wie
ist wahr. Du könntest nochmal hebeln. Das wäre doch auch eine Idee. So wie der. Aber vielleicht noch eine Sache, Defner. Monetäre Maßnahmen haben nur begrenzte Einfluss auf Handelspolitik, Demografie und auf Digitalisierung und so weiter, weil du immer denkst, die Notenbanken könnten alles rausreißen. Das können sie nicht.
Auf Demografie.
Auf Demografie auch nicht.
Die Notenbanken können keine Kinder drucken, das ist schon klar.
Also weil immer alle denken, oh, da kommen die Notenbanken und die werden uns retten und sowas. Das ist immer dieser Glaube an die Notenbanken.
Ich habe jetzt nicht gesagt, dass die Kinder drucken, aber wir werden ja heute darüber reden wollen, dass auch der Staat das Seinige dazu beitragen kann und nicht sich immer nur auf die Rettung der Notenbanken verlassen kann, sondern dass auch die Staaten dann Geld in die Hand nehmen müssen, damit wir rauskommen. Das wird eine sehr spannende Diskussion. Und natürlich fast keine Folge ohne Tesla. Oh, der Tesla-Killer ist da auf der IAA und kurz vorher schon vorgestellt, der Porsche Taycan. Finde ich ja spannend. Endlich mal kommen jetzt die Deutschen, auch VW jetzt mit dem ID3 auf der oder ID3 oder ID3 oder wie auch immer man den ausspricht. Der sozusagen der nach Käfer und Golf die dritte große Autoinnovation im Hause Volkswagen auch schon. Aber der Porsche Taycan gilt ja so als Tesla-Killer schon lange. Und ich glaube aber trotzdem, dass Tesla jetzt keine Angst haben muss vor dem Porsche Taycan. Der hat in etwa die gleichen Beschleunigungs- und Tempowerte. Da ist Tesla sogar noch ein Müh vorne.
Von 0 auf 100 in 2,9 Sekunden und der andere in 3 Sekunden, also immer ein bisschen Ticken schneller.
Ein Ticken, an der Ampel. Einen kleinen Ticken. Ja, ja, aber das sind sie einfach gleich auf. Aber der entscheidende Unterschied ist immer noch die Reichweite. Da hat der Taycan 412 Kilometer, das Model S 590 Kilometer, gemessen nach VPT, nach dem neuen Standard da. Ne? Und vor allem hat Tesla natürlich nach wie vor den großen Vorteil des schnellen Ladenetzes, das überall aufgestellt ist, das der Taycan eben nicht hat. Und Tesla hat auch noch einen Autopiloten. Und dafür kriegst du aber halt, zahlst du, was der Taycan kostet, eben in der besten Version Turbo S. Grundpreis 185.000 Euro. Er hat gar kein Turbo. Turbo gibt es ja nur bei Verbrennermotoren. Aber ich habe mal Turbo draufgedrückt. Taycan Turbo S 185.000. Mit ein paar Extras bist du bei 200.000. Und da kriegst du fast zwei Model S Performance dafür. Aber also das Spitzenmodell. Das ist
German Engineering. Und wenn du siehst,
die Spaltmaße. Für die Spaltnase gebe ich gerne mal 100.000 Euro mehr.
So ist es. Nicht nur das. Aber in Amerika sind die Bestellungen für den Porsche Taycan die höchsten. Also, und die gehen natürlich von Tesla. Aber insofern wäre ich nicht ganz optimistisch für Tesla, wie du das bist.
Wer sich 200.000 Euro sozusagen für einen Porsche leisten kann, der hat vielleicht auch noch ein Model S nebenbei in der Garage stehen oder ein Model X. Ne? Da hast du ein SUV elektrisch und einen Sportwagen. Also ich glaube, das wird von der Masse her wird es nicht die große Bedrohung für Tesla.
Die werden 40.000 produzieren 2020. 40.000 Stück. Da kommst du mit deinen Teslas, wo irgendwie jedes Ding einzeln zusammengeschraubt wird und wo der Elon Musk daneben schläft, damit es auch wirklich noch schneller gemacht wird.
Das sind wir mal gespannt. Das eine sind ja mit die Ziele. Ich bin froh, dass Porsche jetzt da dabei ist, weil das ist und dass da wirklich mal ein Premium-Modell kommt und vom Audi e-tron war unser Tester ja nicht so begeistert. Vielleicht machen wir dann einen Taycan auch.
Der war vom Ladenetz nicht begeistert.
Von der Beschleunigung her. Und da hat gesagt, der kriegt das nicht so richtig auf die Straße. Wir sind gespannt. Vielleicht dürfen wir auch mal in einem Porsche Taycan mitfahren.
Auf jeden Fall, der Kollege Sommerfeld wird ihn testen. Das ist schon mal klar. Und vielleicht noch eine Hoffnung für deinen Tesla. Es gibt jetzt gerade die IAA, die internationale Automobilausstellung in Frankfurt. Und da hat unser Kollege Vetter da herausgefunden, die Porsche-Familie will nicht ausschließen, dass man sich gegebenenfalls an Tesla als VW beteiligen wird. Vielleicht ist das noch eine Hoffnung, dass da
eine Tesla-Aktie, die ist ja weit unter dem Kurszieh von $300. Aber auch da ist noch nicht die letzte Messe gelesen bis zum Jahresende.
Und die Porsche-Familie hat aber auch gesagt, es wäre ihnen noch zu teuer. Insofern würden sie vielleicht kaufen, wenn die Aktie bei 150 ist und damit bei der Hälfte deines Preises. Insofern weiß ich nicht, ob das die Hoffnung ist. Ja. Jetzt muss ich aber, wo wir hier bei Heldengeschichten sind, muss ich auch eine Heldengeschichte haben. V-Work,
wieder RB Leipzig anhast, oder was?
Nein. Heldengeschichten. Vor drei Folgen habe ich ja hier V-Work abgemeiert als Bär der Woche.
Angezählt.
Und also V-Work, das ist ja dieses Immobilien, Share, Arbeitsplatz, Share-Unternehmen. Und das wollte ja an die Börse oder will immer noch an die Börse und wollte ja 60 Milliarden, hat ja Goldman Sachs ausgerufen, als neuen Wert. Und mittlerweile ist der Wert auf 15 Milliarden gefallen.
Oh.
15 Milliarden soll das Ding nur noch wert sein. Und was man daran erkennen kann, das ist eine richtig große Bubble bei Unicorns haben. Also bei den Unternehmen, die mehr als eine Milliarde wert sind, aber noch nicht an der Börse sind. Und du siehst jetzt, wenn dann der Markttest kommt, dann bestehen viele den nicht. Und da wird noch viel passieren. Und da haben wir ja auch Softbank, das ist ja einer der großen Anteilseigner. Die wollen jetzt das Ding angeblich nicht an die Börse bringen, weil sie sagen, für 15 Milliarden wollen wir es nicht verticken. Ja, weil dann würden sie nämlich einen Verlust von 9 Milliarden müssten sie abschreiben. Auch eine unserer Wetten.
Die Softbank-Aktie. Aber ich meine jetzt gleich wieder von der grundsätzlichen Bubble zu reden.
Es ist eine Unicorn.
Coworking heißt der Fachbegriff für das Geschäftsmodell. Ja.
Vielen Dank.
Ich fand sie auch zu teuer, ehrlich gesagt. Aber da mache ich mir trotzdem Softbank keine Sorgen, weil die haben ja auch noch viele andere Beteiligungen. Das sind Peanuts für Softbank.
Bei Uber sind sie auch beteiligt. Bei Lyft sind sie auch beteiligt. Alles nicht so erfolgreiche Dinge. Du siehst
mit
der Markttest hat leider das ganze
Ding. Nein, Softbank geht halt einfach in verschiedene Bereiche rein und da gewinnt man mal, da verliert man mal und dann am Ende, wenn du ein unter 10 Pferden ein gutes im Stall hast, dann reicht das vollkommen aus für einen Startup-Investor.
Die Aktie ist unter dem Wert vom Mai, als wir die Wette abgeschlossen haben. Insofern liege ich von.
Ja. Aber am Jahresende, dann wird Bilanz gezogen.
Ja.
Und was kommt vor dem Jahresende? Die Jahresend-Rally. Sie hat begonnen. Also wer noch einsteigen will, sollte sich beeilen. Das ist wie so ein Tesla. Ne? Wenn der mal beschleunigt, dann geht's ab hier. So, und der Sozialismus in seinem Lauf, der beschleunigt auch deutlich. Jetzt ist auch die CDU aufgesprungen. Übrigens, ein CDU-Lokalpolitiker hier in Berlin hat einen Zuzugsstopp für Berlin gefordert, weil die Hauptstadt schon zu voll sei, sagt Christian Gräf. gab es gleich mal kollektives Kopfschütteln. Er hat auch dann Rüffel aus der eigenen Partei bekommen und hat dann schnell zurückgerudert. Aber man sieht halt, wie gesagt, alle wollen irgendwelche Deckel einführen, Mietendeckel, Mietsenkdeckel. Die Linke will jetzt auch den Tourismus sozusagen in Deckeln fast, na, Tourismuswerbung abschaffen für Berlin, dass keiner mehr nach Berlin kommt.
Wenn das zu
Berlin,
erfolgreich ist,
Berlin mauert sich wieder ein.
Ja. Und das 30 Jahre nach dem Mauerfall.
Genau.
Da haben wir ihn gelernt.
Tragisch, ne?
Tragisch, wirklich. Und ja, dieser Mietdeckel, das Gesetz ist jetzt ja eingebracht. Und dann, was ich immer noch faszinierend finde oder frustrierend finde, dass wirklich egal vom Stadtteil gilt dieser Mietendeckel. Egal, ob du jetzt am Kudamm deine Wohnung hast.
In Mitte, in Westlage. Ja. Und dann hast du die, und dann kannst du kommen und sagen, und dann senkst du jetzt, und dann, keine Ahnung, es wird ja gehen nach Einkommen, wenn du dann 30, mehr als 30% deines Einkommens
dann
sozusagen
musst du zum Amt
bezahlst.
Gehen.
Ja.
Dann gehst du zum Amt dann und musst da feststellen lassen, dass du auch wirklich so viel zahlst. Und dann wird das Amt dem Vermieter einen Bescheid ausstellen. Und dann kann der Vermieter wiederum eine Bescheid ausfüllen, dass er irgendwie Notfallregelung hat. Und dann gibt es einen Ausgleich. Von, also es ist ein bürokratisches Monster.
Ich habe ich das letzte Mal schon drüber hergezogen und gesagt, jetzt, und wie gesagt, meiner Meinung nach, ich habe das letzte mal vielleicht ein bisschen übertrieben in meiner Schilderung, aber ich sehe wirklich die Gefahr, dass keine Geringverdiener mehr irgendwie von jemandem eine Wohnung bekommen, weil der Vermieter dann Angst haben muss, dass sozusagen er die Miete dann gegebenenfalls senken muss, wenn das Einkommen dann nicht mehr ausreicht, um diese 30% zu erreichen. Und so weit ökonomisch denkt halt auch sozusagen der Bürger oft nicht, ja, weil alle schreien, hurra, toll, meine Miete sinkt, aber einfach mal an die Folgen zu denken, dass kaum noch ein Kleinverdiener dann hier eine Wohnung bekommt, das wird dramatische Folgen haben. Das
aber
ist
was,
furchtbar.
Was ich komisch finde, warum die Immobilienpreise immer noch steigen. Da gibt es ja diesen Europäes Immobilienpreisindex und der ist gestiegen. Auch einer unserer Wetten, da liegst du vorn.
Naja gut,
und steigt,
es ist
und
ja
steigt
nur Berlin. Aber ich glaube, dass jetzt in Berlin aktuell die Preise schon...
Das
zumindest, dass jetzt erstmal es schwer ist, wahrscheinlich Immobilien zu verkaufen, weil alle erstmal abwarten, wenn es nicht für den Eigennutz ist und dass wenn dann die Preise auch deutlich einbrechen. Aber wie gesagt, das eine ist die Preisentwicklung und das andere ist wirklich, was man damit bezweckt mit dieser Politik. Ja, man will doch eigentlich, dass mehr Leute Wohnungen bekommen und genau das Gegenteil bezweckt man mit dieser Politik. Es ist ein Desaster, es ist verheerend.
Ja, verheerend. Gut, wir haben noch Feedback bekommen von Stadthuhn. Stadthuhn folgt mir bei Instagram. Mhm. Ja, das machen immer mehr Leute.
Die übrigens auch. Ich habe bei Instagram schon gepostet, dass du heute 10 Minuten zu spät warst. Da warst du noch nicht da. Ja? Ich mache jetzt ein bisschen öffentlich Druck hier.
Name und Shame. Naming und Shaming, das ist gut. Auf jeden Fall hat sie geschrieben, sie fuhr nämlich durch Frankreich in den Urlaub und hat dann unsere Folge gehört und fand das großartig, dass wir über Frankreich diskutiert haben und hatte noch einen Witz mitgeschickt. Mal sehen, ob du den verstehst. Ich habe ihn nämlich nicht verstanden. Der geht nämlich so. Ich hätte gern, also geht jemand zum Bäcker und sagt, ich hätte gern diese Dinger, wie heißt das noch? So ähnlich wie der französische Präsident. Der Bäcker, Baguette.
Croissant?
Nee, Macaron meinte. Ich meinte, es ist Baiser-Gebäck, glaube ich. Und dann, das sind diese bunten Dinger. Das ist lecker, das Zeug. Aber
Schenkelklopfer.
Ich habe den auch nicht verstanden. Ich musste meine Frau fragen, die ja sehr frankophil ist. Und die hat mir das dann erklärt, dass daran, glaube ich, der Bäcker als apolitisch oder als Depp dargestellt werden soll in diesem Witz. Ist das der Witz?
Ich mag keine franzosenfeindlichen Witze.
Das war kein franzosenfeindlicher Witz. Es war ein für die Bäckerei-Innung vielleicht.
Gut. Brüller, würde ich mal sagen.
Brüller. Wir haben übrigens ganz viele Fragen schon bekommen.
Ich war bei Sass, französische Konzerte.
Oh, warst du?
Sehr, sehr schöne Musik. Ja.
Wir haben uns viele Fragen bekommen für Q&A. Wer das noch will, kann das machen bis Donnerstag allerdings.
Bis Donnerstagnachmittag, dann müssen wir, dann ist dann wirklich definitiv Redaktionsschluss.
Wir haben viele Fragen bekommen, wirklich auch spannende Fragen. Okay. Ich habe jetzt 10.000 Euro, was tun?
Das ist die große Frage. Die 10.000-Euro-Frage, wir werden sie beantworten in Folge 70 von Defner und Chapitz. Ja. Und ansonsten haben wir heute ein großes Thema zu diskutieren und wollen nicht zu viel Zeit verschwenden, oder?
Nee.
Fangen wir mal an mit unseren Bullen und Bären der Woche, die wir zu vergeben haben.
Sehr schön.
Neben den Leipziger Bullen, die wir hier wieder offensiv zur Schau getragen werden auf Chapitz Hoodie. Heute als Hoodie unterwegs. Ja. Die Zukunft der Arbeit trägt Hoodie. So ist er, der Chapitz, ja.
Das macht doch unser Vorstandsvorsitzender, der trägt auch oft Hoodie. Also ich wollte es nur sagen, bin ich auf jeden Fall ganz vorn. Vielleicht, der trägt jetzt kein RB Leipzig Hoodie, aber also, sieht ja cool aus, so rot-blau, es ist schon okay. Vielleicht sollte man da auch noch, ich werde das Bild nachher bei Instagram mal reinstellen, damit die Leute nicht nur sehen, wie ich jetzt 10 Minuten zu spät komme, es waren übrigens 12, und sondern auch sehen, wie wir hier sitzen und die Zukunft der Arbeit im Hoodie abhalten. So,
Bulle und Bär der Woche.
Ja, willst du anfangen?
Fange ich mal an. Mein Bulle der Woche geht an die Anlegerschützer vom DSW. Die erhöhen nämlich den Druck auf Finanzminister Olaf Scholz.
Muss das mal sagen, was DSW, wie heißt das ausgesprochen?
Deutsche Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz,
ja,
glaube ich.
Ja, sehr gut, ja? Genau. Ja. Muss man ja Leuten sagen,
ja. Nicht zu verwechseln mit DWS, das ist die Vorgesellschaft der Deutschen Bank. Ja?
Genau.
Ja, prägt man manchmal die Buchstaben so ein bisschen. DSW, und der Hauptgeschäftsführer ist Marc Tüngler, der ist sehr bekannt, der ist auch oft im Fernsehen und überall anders in den Medien und macht Druck und setzt sich ein für die Rechte der Anleger und Aktionäre. Und ja, das tut in diesem Staate ja Not. Man startet jetzt eine Unterschriftenaktion und prüft sogar mögliche Klagen. Denn DSW, die schreiben, dass die gesetzliche Rente aufgrund der demografischen Entwicklung in Deutschland für viele ohne private Vorsorge nicht ausreichen wird. Das ist ja mittlerweile weitgehend Konsens. Umso erstaunlicher sei es, dass die langfristig orientierte private Geldanlage nicht nur nicht gefördert wird, sondern sogar massiv behindert wird. Und da sagen sie, Herr Scholz hat einen ganzen großen Strauß von Maßnahmen vorgelegt, mit dem Privatanlegern so viele Knüppel zwischen die Beine geworfen werden, wie wir es lange nicht mehr gesehen haben. Und das sei so nicht hinnehmbar. Und deswegen diese Online-Unterschriftenaktion, die richtet sich konkret gegen 3 Punkte. Manche von denen haben wir auch schon mal hier diskutiert und sozusagen abgemeiert, wie du immer so schön sagst. Ja. Du hast mal einen Bär der Woche, glaube ich, für die Finanztransaktionssteuerpläne aus dem Hause Scholz vergeben, die vor allem eben dann die kleinen Anleger trifft und die Anleger, die langfristig mit Aktien für ihre Alter vorsorgen wollen. Das ist ein Punkt, den sie auch hier kritisieren. Dann die Beibehaltung des Solidaritätszuschusses. Beibehaltung des Solidaritätszuschlags bei Kapitalerträgen soll ja, man rühmt sich ja mal, wird für 90% und für alle Kleinverdiener wird er abgeschafft. Von wegen. Alle kleinen Anleger, die zahlen den Solidaritätszuschlag weiter bei Kapitalerträgen.
Egal wie reich du bist?
Egal wie reich du bist.
Oh. Wusste ich gar nicht. Okay.
Das steht hier auf jeden Fall so.
Oh. Ja. Okay.
Wow. Und dass hier die Diskriminierung weitergeht. Und das ist, wie gesagt, ein Problem, dass das weiter erhoben wird. Das prangern sie an, und dann nochmal die steuerliche Anrechenbarkeit aufgrund von Totalausfällen, erlittenen Verlusten auszuschließen. Ein neuer Plan, dass man sagt, wenn du eine Aktie hast, die pleite gehst, dann kannst du diese Verluste, die du erleidest, nicht mehr mit Gewinnen verrechnen. Ja?
Sondern
gar nicht mehr. Ja? Du musst vorher verkaufen, und ich meine, wenn du nicht rechtzeitig rauskommst, bist du der Gearschte. Ja?
Ach so, du musst ja dann lieber zu einem Cent verkaufen, als dass du wartest, bis sie nicht mehr gehandelt
und,
wird.
Und okay. Kannst aber nicht darauf hoffen, dass vielleicht es doch einen Turnaround gibt. Du gehst dann rechtzeitig raus, das beschleunigt natürlich nochmal so einen Abwärtstrend, weil dann alle sozusagen kurz vor Torschluss das sinkende Schiff verlassen wollen, und dann sinkt garantiert das Schiff. Also das sind alles so Maßnahmen, die sind einfach, im Prinzip sind jetzt Spezialgeschichten, aber es ist einfach eine Gängelung. Und anstatt, dass man genau das Gegenteil jetzt endlich mal macht und sagt, wenn du, keine Ahnung, 10 Jahre in ETFs finanzierst, dann sind die Kapitalerträge frei und damit einfach fördert, dass du sozusagen für dein Alter vorsorgst. Und da kann man sich gerne beteiligen an dieser Unterschriftenaktion, für die es mal einen Bullen der Woche gibt, unter dsw-info.de/Steuerirrsinn. Bisschen Druck machen auf die Politik.
Und wir hatten auch schon mal einen Hörer, der auch eine Online-Petition in den Bundestag einbringen wollte, auch gegen diese Steuer. Aber ich würde vermuten, es werden nicht so viele Leute zusammenkommen wie bei der Mietbremse.
Ja,
oder
klar.
Bei irgendwelchen Mietendeckeln oder was.
Das ist ja kein populistisches Thema. Ne?
Das ist das Problem.
Deswegen, wer sich dafür interessiert, gerne mal mitmachen. Ich glaube, es waren jetzt nur 6.000 bisher bis zum Wochenende.
Das ist das Problem. Du hast nur 13% der Deutschen sind Aktionäre. Und wenn das so wenige nur sind, dann...
Aber immerhin mehr als SPD-Wähler.
Ach, ja, wunderbar. So, dann kommen wir zu meinem Bullen der Woche. Ja, mein Bulle der Woche ist MTU Aero Engines. Das ist ein Triebwerkhersteller, der steigt nicht am 23. September in den deutschen Aktienindex DAX auf. Das ist ja sozusagen der große Benchmark-Index, an dem sich in Deutschland alle Anleger orientieren und den du
auch so viele. Die Börsenliga.
Und die du ja hier schon mit vielen Wetten versehen hast. Er hat doch keine einzige MDAX-Wette. Vielleicht willst du mal eine MDAX-Wette machen, das sind nämlich die mittelgroßen Werte.
Ja, ich interessiere mich nur für Gewinner.
Okay. Also, es ist.
Nein, der MDAX ist ja wirklich viele Jahre besser gelaufen als der DAX.
Viel besser, sagen. Das stimmt, die mittelgroßen Werte. Ja. Aber jetzt steigt MTU Aero Engines in den DAX auf und verdrängt da das Traditionsunternehmen ThyssenKrupp, es ist so ein Urgestein. Ja. 200 Jahre alt, Gründungsmitglied im DAX, es ist schon...
ThyssenKrupp, der ja. HSV der ersten Börsenliga sozusagen.
Ja, und es ist wirklich, es gab einen wahnsinnigen Aufstieg in den 60er Jahren, aber der Abstieg war genauso wahnsinnig und jetzt steigen sie halt ab und jetzt kommt MTU Aero Engines und mit Höhenflügen, kennt man sich aus bei MTU Aero Engines.
Ja. Schenkelklopfer!
Ja. Ja, siehst du, genau, ja. Man kennt sich damit aus, weil man, wie gesagt, Triebwerke herstellt und man geht in jedem dritten Flugzeug, in dem du sitzt, gibt es Teile von MTU. Und es ist nicht so, dass sie die richtigen vollen Triebwerke, sondern sie stellen nur Teile für Triebwerke her. Also es ist so ein Zulieferer für Triebwerkshersteller. Und der Trend geht ja dahin, dass du immer energiesparendere Triebwerke herstellst, dass die Leute immer mehr fliegen. Und deswegen ist MTU Aero Engines eine der großen Wachstumsgeschichten. Die Aktie ist ja damals im Jahr 2005 zu 21 Euro an den Markt gegangen und ist jetzt bei 250. Du siehst, Wahnsinn, wie stark die gestiegen ist. Und alleine...
Also verzehnfacht. Muss man immer wieder mal nochmal sagen, dass man, welche Chancen der Aktienmarkt bietet. Ja?
21 auf 250 und erst 14 Jahre überhaupt an der Börse und jetzt schon im DAX. Das ist schon wahnsinnig. Und Abnehmer sind beispielsweise GE oder so ein Unternehmen, so ein amerikanisches Unternehmen, Pratt & Whitney. Da braucht man sich halt diese Teile. Und wenn du halt immer energiesparender bist, dann haben die so ganz kluge Systeme, wo dann die Triebwerke so miteinander sind, dass irgendwie der Wind dazu genutzt wird, gleichzeitig das Triebwerk mit anzutreiben und dass sie deswegen energiesparender fliegen können. Und deswegen sind sie der große Wachstumswert. Die Dividende seit 2006 entweder stabil gehalten oder sogar erhöht. Das ist so ein Dividendenaristokrat, wie man so schön sagt. Im kommenden Jahr ungefähr 3,40 Euro Dividende. Das wäre eine Dividendenrendite von 1,4%. Aber, und jetzt kommt der Nachteil, wie es bei allen Aufsteigern auch in der Bundesliga ist, wenn du erstmal aufsteigst, hast du wahnsinnig schwer, weil du bist erstmal durchgestartet und deine Aktie an der Börse ist wahnsinnig teuer. KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24. Und zwar nicht selten so, dass Unternehmen, die aufgestiegen sind, relativ schnell auch wieder abgestiegen sind.
Wir erinnern uns
sind.
Erstmal an Wirecard, die vor allem dann erstmal, als sie in den DAX aufgestiegen sind, ihren Höhenflug beendet haben und richtig was auf die Mütze bekommen haben.
Das liegt nämlich daran, dass nämlich du dann die Sichtbarkeit bekommst. Genau. Und dann siehst du auf einmal, wow, da ist eine Aktie im DAX mit KGV von 24. Dann kommen halt die Hedgefonds und spekulieren gegen dich.
Und deswegen, wir erinnern uns an ProSiebenSat.1, da ging es auch nach dem Aufstieg nur noch abwärts sozusagen. Und die Aktie ist wieder von über 50 Euro auf 11 Euro noch was.
Oder MLP, das war also die Älteren unter uns, erinnern sich an MLP. Das war auch einer dieser Unternehmen, die reinkamen und wieder runter. Deswegen könnte es auch sein, dass jetzt erstmal so ein bisschen Turbulenzen drohen. Turbulenzen.
Hoffentlich schüttet keiner Sand ins Getriebe.
Danke. Also, und dann könnte man auch als Anleger möglicherweise günstig einsteigen, wenn sie vielleicht nicht mehr bei 250 notiert, sondern vielleicht mal auf 220 oder so fällt oder sogar vielleicht 200.
Einfach mal auf die Watchlist. Ja.
Auf die Watchlist setzen. Und warum das auch entscheidend sind, den DAX bilden ja auch viele passive Fonds ab, nämlich ETFs, die wir immer sagen. Es ist aber gar nicht so viel. Ich habe mal geguckt, es sind ungefähr 15 ETFs und das Volumen ist gerade mal 15 Milliarden Euro. Der Index ist 1,1 Billionen schwer. Insofern sind die 15 Milliarden eher so ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber trotzdem ist es was Positives. Und die Geschichte von MTU finde ich großartig. Und deswegen...
Und das ist ja auch eine nachhaltige Aktie.
Bulle der Woche.
Bulle der Woche. Ja. Und es ist eine nachhaltige Aktie. Und das ist ja mal wieder ein Beispiel. Und ThyssenKrupp ist sozusagen ein alter Stahlriese. Sozusagen, es zeigt eben auch, wie auch die Börse sozusagen sich ökologisch und nachhaltiger ausrichtet, ganz automatisch, dass eben alte Geschäftsmodelle, die nicht mehr zukunftsfähig sind, abgestraft werden und neue, auch ökologisch nachhaltige, zukunftsfähige Geschäftsmodelle dann belohnt werden. Und da kommt wieder Ökologie und Ökonomie zusammen, was ich hier immer predige und weil die Leute immer meinen, das ist der große Widerspruch. Nein, Sozialismus und Ökologie ist der große Widerspruch.
Sehr schön.
Aber so am Rande.
Gewinne haben die wirklich verdreifacht, seit sie an der Börse sind. Verdreifacht. Und wie gesagt, Dividendenaristokrat. Tolles Unternehmen. Ich habe es bisher auch noch gar nicht so beobachtet, aber seitdem sie aufgestiegen sind, jetzt gucken halt alle drauf. Also wie gesagt, MTU, Aero Engines. So, kommen wir zu deinem Bären.
Mein Bär der Woche ist die Windkraftflaute in Deutschland. Wie auch wieder ein ökologisch nachhaltiges Thema.
Wo wir jetzt
das leider, ja, die Windflaute nicht, sondern die Windkraftflaute.
Ach so, gut.
Es ist wirklich dramatisch, was da in Deutschland gerade passiert. Im ersten Halbjahr kam nämlich der Ausbau der Windkraft an Land fast zum Erliegen. Und das, wo wir ja gerade gerade über Klimaschutz jeden Tag reden und über CO2-neutralen Strom und dergleichen, ja, kommt der Windkraftanbau zum Erliegen. Im ersten Halbjahr wurden an Land gerade noch 86 Windenergieanlagen errichtet und gleichzeitig wurden aber 51 ältere und kleinere Windräder stillgelegt. Also das sind dann netto 35. Und das ist so wenig wie noch nie seit Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Jahr 2000. Also so wenig wie seit 20 Jahren nicht mehr, fast seit 19 Jahren nicht mehr. Und Hauptgründe für den Einbruch sind fehlende Flächen, weil auch die Gesetze immer restriktiver werden, Abstandsgesetze und dergleichen. Und vor allem die Klagen gegen Windräder.
Wer will jetzt was haben? Willst du so ein komisches Windrad bei dir stehen haben? Das ist ja so eine Verspargelung der
Verspargelung der Landschaft. Früher gab es Windmühlen, die wurden von romantischen Malern abgemalt. Ja. Also ich meine, es gibt Stromtrassen quer durch die Republik. Die haben
einen Künstler gesehen, der
Ich finde es toll, wenn ich im Zug so nach Hause fahre.
Wenn du rausguckst und schnell wieder weg bist.
Nein, aber das sieht doch toll aus. So Windkraftanlagen in der Landschaft.
Die abends so blinken.
Ja, super. In der abends untergehenden Sonne.
Wo die Vögel reinfliegen können. Und dann einfach irgendwie
ja, die Vögel reinfliegen, das ist immer das Totschlagargument. Ja. Da werden dann plötzlich immer die ganzen Klimaleugner zu Vogelschützern und dergleichen. Also da sagt die Windkraft, da gibt es ja auch die meisten Klagen von Tierschützern eben. Ich finde es eben die Diskrepanz, dass man dann eben sozusagen immer fordert, wir brauchen sauberen Strom, aber dann gegen Windräder klagt. Ja. Und da gibt es die meisten Klagen und natürlich die Klagen von Anwohnern. Aber die Windkraftbranche sagt halt, der Klimaschutz, der nutzt eben auch den Tier- und Pflanzenarten. Und da muss man halt abwägen in der Interessensabwägung. Und da sollten dann einfach Windkraftwerke Vorrang haben. Was nutzt es denn Vögeln, wenn wir demnächst hier alle an Erderwärmung sterben oder was auch immer. Also wenn es zum Klimakollaps kommt, dann nutzt das allen nichts und deswegen ist es besser, sozusagen, wenn wir insgesamt nachhaltig auf neue Energien setzen. Und es gab ja jetzt einen Windgipfel bei Herrn Altmaier.
Das gibt's immer in der Politik.
Ja, genau. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis. Da wurde gerade erstmal ein Gipfel gemacht, da wird ein Arbeitskreis gegründet. Genauso ist es hier auch wieder. Hat keine konkreten Ergebnisse gebracht. Man will jetzt einen Maßnahmenkatalog aufschreiben, die alte Geschichte. Das dauert wieder Jahre. Und ich finde einfach, es ist skandalös, wie lange es immer dauert, bis hier in den Dinge vorangebracht werden, gerade in Sachen ökologischer Umbau. Da muss man einfach viel, viel mehr Gas geben. Und da müssen dann auch so Genehmigungsverfahren einfach reduziert werden. Die dauern 3 bis 5 Jahre. NBW sagt, der NBW-Chef hat der Süddeutschen gestern gesagt, 59 Monate, also knapp 5 Jahre brauchen sie, um eine Windkraftanlage zu erstellen. Und ich meine, okay, da kann man, natürlich haben wir einen Rechtsstaat, wo man klagen kann, aber warum kann man Verfahren nicht vereinfachen, verkürzen? Da kann man ja irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Und deswegen mein Bär der Woche für die Windkraftflaute in Deutschland. Weltweit übrigens ist die Lage der Branche besser, da geht es deutlich nach oben und die meisten Windkrafträder, die entstehen momentan in Asien und mehr als 17.000 Windräder, die Jahr für Jahr weltweit neu errichtet werden, hat die Commerzbank jetzt in der Studie ausgerechnet.
Prima. Ja. Es gibt ja auch so Windkraftaktien. Genau. Machen die eigentlich gut?
Ja, also na, paar, die sind natürlich,
hatten,
nein.
Wir hatten ein paar deutsche, ich habe nicht auch eine
Nordex
deutsche.
Ist eine deutsche, ja? Die ist total, hatte mal auch einen totalen Höhenflug, ist natürlich mit dieser Windkraftflaute sehr eingebrochen, ja. ist momentan sehr niedrig bewertet, haben glaube ich auch Verluste gemacht zuletzt. Und Vestas sind die größten, glaube ich, die Weltmarktführer. Ja. Die sind dann sicherlich auf den internationalen Märkten. Nordex ist natürlich sicherlich abhängiger vom deutschen Markt, würde natürlich profitieren. Sind mal gespannt, was dann beim Klimagipfel, beim großen Klimapaket der Bundesregierung dann so alles rauskommt, ob da denn Windkraft wieder neuen Rückenwind bekommt.
Vielleicht sollte die EZB Windkraftaktien kaufen, damit die wieder nach oben kommen und wir ein Konjunkturprogramm für Windkraft bekommen. War ein Scherz. War schlecht, gebe ich zu. Gut, kommen wir zu meinem Bär der Woche. Weißt du, was mein Bär der Woche ist? Aldi.
Aldi?
Aldi, ja, der Kult-Discounter.
Weil du bist ja der Lidl-Fan, ne?
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin überhaupt
gehst
kein,
auch zu Aldi?
Ich bin alter Aldi-Fan, natürlich. Aber
ich auch.
Warum er meinen,
günstig
warum er meinen,
ist gut.
Ja, da kommen wir nämlich genau zu dem Problem, warum er meinen Bär der Woche bekommt. Der Kult-Discounter verliert nämlich seine Identität. Also ich gehöre zu den Leuten, die immer mit dem Fahrrad...
Der Nachkriegsgeneration.
Nein, es ist schon wieder mich hier. Also ich gehöre immer zu den Leuten, die mit dem Fahrrad davor fahren, vorne im Gepäckträger, hinten, und dann gehe ich immer in den Laden rein, dann hole ich da immer zwei Kisten raus und dann packe ich die voll und fahre nach Hause und habe dafür ganz wenig ausgegeben. Und man hat immer das Gefühl beim Aldi, wenn du da Riesenwagen rausfährst, mit jedem Produkt, was du kaufst, Spaß. Ja. Also man denkt immer so, ah, noch ein Produkt, noch ein Produkt.
Und mehr kann ich heute gar nicht verdienen. Und dann nochmal rein. Und
und das Erste, was mich jetzt schon genervt hat, mittlerweile muss ich meinen Karton schon mitbringen, weil es gibt jetzt so Nobel-Aldis, da hat man dann so den Laden innen aufgerüscht, macht dann so Marktstände hin, so mit Holzkisten.
Vorbei die Zeiten der Paletten.
Ja. Es gibt meine Kisten nicht mehr. Also das hat mich so als Erstes genervt. Da dachte ich so, nee, komm, das ist nicht mehr der alte Aldi, den ich kenne, wo man einfach Paletten reinfährt, Kiste hinstellt und sagt, auspacken müsste selbst, denn auspacken kostet ja. Mittlerweile müssen die auspacken, die Kollegen, und dann merkst du auch schon den Nachteil, dann ist immer die Schlange an der Kasse länger. Aber warum jetzt das fast zum Überlaufen gebracht hat diese Emoji-Kampagne. Es gibt nämlich jetzt seit kurzem so Gummi-Emojis. Das sind so fingerhutgroße Viecher mit so einem Saugnapf unten dran.
Toll.
Und dann sind wir also als Erstes, wie sind wir darauf aufmerksam geworden? Wir guckten Fußball am Wochenende und auf einmal ist in der Fußballwerbung, was total nervig ist bei RTL, die ganze Halbzeitpause nur Werbung. Also wenn RTL Fußball überträgt, Mist. Aber wir guckten da halt diese Werbepause.
Ja, ich meine, private Sender müssen halt irgendwie auch sich finanzieren, weil sie nicht 8 Milliarden Zwangsgebühren kriegen. Gut, das muss man jetzt einfach mal nebenbei vielen sagen, Dank, auch als Vertreter eines privaten Fernsehsenders. Gut,
vielen Dank
der
für die kleine
Aufmerksamkeit. Also
man kann auch irgendwie eine Minute auch mal zwischen der Halbzeitpause noch was sagen. Aber wir sahen
das Spiel unterbrechen mit Werbung oder was?
Nein. Wir sahen also dann die Halbzeitpause und dann kam auf einmal Aldi-Werbung. Und ich dachte so: Fernsehwerbung? Aldi? What? Das geben die doch viel zu viel Geld aus. Das kostet doch mir wieder mein Geld, wenn ich in den Laden gehe. Also das war das Erste. Und dann sahen wir halt diese großen Emoji-Fratzen. Und wenn du dann zum Aldi gehst, dann steht da schon so eine Event-Windfahne davor. Eine Event-Windfahne beim Aldi. Da denkst du so, was ist das denn? Das ist alles passt nicht hin. Und dann kommst du in den Laden rein und dann gibt es so entsprechend geformtes Backwerk Kekse bei Emoji. Und denkst du so, hä? Und dann gibt es so Flyer, wo dann Aldi-Emoji-App sollst du runterladen. Und dann kommst du halt zur Kasse und dann wird das Ganze erst wirklich richtig, richtig skurril. Mhm. Die Kasse ist ja beim Aldi das Spaßbefreites, was es überhaupt gibt. Also du weißt ja, beim Aldi haben sie ja die Hochleistungskassierer, als es noch keinen 3D-Scanner gab, mussten ja die Kassiererinnen und Kassierer sich auswendig diese Nummern merken, haben die dann eingegeben, wie so, es ist wirklich so eine Hochleistungskasse. Und jeder, der da hingeht mit seinem riesengroßen Wagen und dann sieht, wie das durchgezogen wird, der ist ja wirklich überrascht. Und jetzt muss aber der Kassierer, der wirklich spaßbefreit ist, Handgriffe mehr machen und muss dir dann die Emojis rüberreichen. Und bei uns war es natürlich so, die Kinder waren dabei und dann fangen die an zu sagen, na, aber wir haben doch, wenn wir jetzt, du kriegst für pro 15 Euro, kriegst du ein Emoji, Mist, jetzt müssen wir noch was dazu packen. Und dann saß der Kassierer da und wir versuchten noch irgendwie den Wert so unseres Einkaufs zu optimieren und der Kassierer wurde schon grillig und merkte so, das geht doch gar nicht. Und dann fingen die Kinder an zu diskutieren, oh, können wir nicht noch einen mehr
Familie
kriegen?
Mit der Familie Chapitz einkaufen gehen.
Genau, aber das Dumme ist, wenn du im Prenzlauer Berg das gemacht hast, da machten das alle so. Und jetzt siehst du diese effiziente Kasse und die Aldi-Brüder haben, wenn sie eins kapiert haben, war, an der Kasse wird das Geld verloren oder verdient, je nachdem, wie schnell du durchkommst. Und deswegen haben sie ja wahnsinnig verdient, weil sie halt die Kasse so effizient gemacht haben. Und jetzt machst du diese Emojis und dann wird es total verlangsamt. Du merkst, die Schlange wurde länger, der Kassierer oder die Kassiererin wurde unglücklich und dann wurde rumgenölt und du merkst, das passt alles nicht zusammen. Und dann habe ich noch einen Kollegen, der hat auch noch sich mal die Social-Media-Aktivitäten angeguckt, der Kollege Fründ. Und da haben die jetzt auch bei Instagram, ist Aldi jetzt seit einem Jahr bei Instagram und da gibt es einen Rapper und sagt, ey Aldi, gönn ich mir zum Superpreis, gönn ich mir zum Aldi-Preis, da hat Opa schon einen gekauft zum Aldi-Preis. Und ich so, und dann gibt es so eine Oma und diese Oma ist irgendwie...
Kriegst du ja gar nicht mal ein, hallo,
nein.
Ist der Podcast schon vorbei?
Ja,
mal auf die Uhr schauen hier.
Das ist wirklich, da gibt es so eine Oma und sagt so, habt ihr Liebeskummer im Lauch? Und du denkst dir so, hä? Liebeskummer im Lauch? Also versuchen so Anspielungen zu machen auf all die Produkte. Aha. Ja, kann ich dir helfen? Könnt ihr unten in die Kommentare was reinschreiben? Da schrieb jemand, ich liebe jemanden, der Aldi Süd mehr mag als Aldi Nord. Boah. Das war eine Aldi Nord-Kampagne. Und was soll ich jetzt tun? Soll ich mich trennen? Also man sieht, wie absurd das ist. Also Aldi versucht hier irgendwie hip und cool zu sein. Und es passt alles nicht zusammen. Und
fast
deswegen,
wie CSU.
Deswegen mein Bär der Woche für Aldi. Ich meine, ehrlich, die waren immer so spartanisch.
Ja.
River Cola, Markus Kaffee. Ich meine,
wir haben es verstanden. Wir haben es verstanden. Also
Tamara
Aldi, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ändere nicht dein Geschäftsmodell. Das kann ins Auge gehen. Nein, es kann wirklich ins Auge gehen. Das ist und bewährte Geschäftsmodelle, verlässlich, einfach gut. Wenn man die plötzlich zu sehr funktioniert, dann kann das nach hinten losgehen. Aber der Druck ist halt, ich meine, Lidl hat ja damit angefangen, alles immer so aufzuhübschen und so. Ja, diese schicken Filialen mit Glas und
viel. Nicht nur das, die haben eine Kaffeemaschine reingestellt, weil es so ein sozialer Treffpunkt sein soll. What? Ich gehe da nicht zum Discounter für einen sozialen Treffpunkt. Das hat der Aldi noch nicht gemacht, aber das kriegen die auch noch hin. Also die Geschäfte sind so, weiß ich nicht, steht irgendwie so lau und auch so komische Werbespräche.
Dann verkaufen sie noch Beyond Meat Burger, ja.
Tun sie gar nicht. Jetzt nicht mehr. Die haben ihre eigenen.
Deswegen ist die, genau, die haben jetzt bloß noch die eigenen Paddies, ja. Aber Aldi hat jetzt auch eigene, ne?
Ja, ja, ja. Aber nur Aldi
haben sie auch groß. Achso.
Aber die Werbung ist für beide. Also wer sich mal Instagram bei Aldi folgt, das sollte man unbedingt tun. Dann gibt es dann auch in diesem Video Aldi-Lette. Und dann, weil die Leute, damit die es kapieren, stehen dann auch dick auf diesen Schuhen Aldi-Lette drauf, damit die Anspielung auch wirklich jeder kapiert. Es ist so schlecht. Es ist so schlecht. Also wirklich, Oma ehrlich und der Rapper, wunderbar. So.
So. Ja.
Und ich glaube, kein junger Mensch wird wegen dieser Videos in den Aldi gehen. Oder?
Und klebst du die zu Hause an den Spiegel? Um deine Tageslaune zu dokumentieren?
Die Emojis, ja, das
Papa ist heute
Genau.
Lippen runter.
Nee, es sind alles nur Grinse-Emojis.
Ach, nur Grinse-Emojis.
Ja, klar, Emoji. Hunde und alles. 24 Emojis.
Nur Grinse. Nur
ich meine, du musst mal überlegen, wie viele Tamara-Marmeladen du raustragen musst, damit du 24 Emojis zusammenkriegst und du 15 Euro Einkaufswert haben musst.
Im Hause Chapitz gibt es eine gewisse Sammelsucht, möchte ich sie mal. Ja. Wir erinnern uns an die horrenden Ausgaben für Panini-Bilder. Ja. Und Kinderüberraschungsfiguren, ich erinnere daran, das ist, was man da einsparen könnte und in die Zukunftsvorsorge der Kinder investieren könnte, in Bildung.
Wir haben den Fritz jetzt schon auf der kostenlosen, auf der kostenlosen MINT-Schule, müssen keine Studien.
Da kann man
ein
bisschen öfter zu Aldi gehen, ne? Hau das Geld raus, aber gut, der Konjunktur tut's gut. Ja.
Ja, und außerdem, jetzt muss ich die Fernsehwerbung mit Aldi noch mitfinanzieren, was für ein Mist.
Für RTL, nochmal für den Konkurrenzsender,
das wo auch
die Frau doch bei Sat.1 arbeitet, ja. Mensch, kommt noch niemals wieder was zurück, ja.
Ja.
So viel dazu. Kommen wir zu unserem Thema. Du darfst es vorstellen.
Ja, als Schuldensühner. Ich bin ja der Schuldensühner. Ich habe mir viele gefragt, warum bist du der Schuldensühner? Das ist auf dieses wunderbare Buch Schulden ohne Sühne.
Aber da fängt das Problem ja schon an in Deutschland, ja?
Warum? Also
mit
dem Buch?
Mit dem Buch, nein. Mit diesem Buch. Nein,
dieses
aber
Buch.
Mit der Wortwahl, den Worten, wie wir Dinge benennen, nämlich Schulden, in dem das Wort Schuld steht. Das gibt es in keiner anderen Sprache, dass Schulden und Schuld den gleichen Wortstamm haben. Und dann diese Idee, dass Schulden auch noch gesühnt werden müssten, wie eine Schuld, wie ein Verbrechen, wie eine Sünde. Und dann kommt der Schuldensühner wie ein Erzengel und wie ein Sensenmann und fordert Sühne für die Schulden. Was für ein queres Denken. Gott. Und da liegt sehr viel Problem begraben in dieser psychologischen Wahrnehmung von Schulden.
Okay, dann wollen wir erstmal an
den Schuldensühner gesagt. Ja.
Sehr schön. Also meine Mentalität ist dafür verantwortlich, dass wir in Deutschland nicht Honig
du und die schwäbische Hausfrau. Der Schuldensühner und die schwäbische Hausfrau. Ja,
das ist das
daran krankt es in Deutschland.
Also Deutschland steckt ja wohl mitten in der Rezession und ein Schuldiger ist ausgemacht.
Mhm.
Es ist nicht die Politik, die Reformen zurückgedreht und soziale Wohltaten übers Land gebracht hat. Nein, es soll diese berühmte Schuldenbremse sein, die das Land von Investitionen abgehalten hat. Und der Grünen-Chef Habeck hat jetzt die Idee ins Spiel gebracht, man sollte diese Schuldenbremse, die erst 2009 überhaupt in die Verfassung gekommen ist, sollte man doch etwas schleifen und sollte sie so machen, dass wir endlich Schulen sanieren, Sporthallen wieder bauen und Schwimmbäder, die berühmten Schwimmbäder, die ja immer wieder ins Feld geführt werden, wenn es darum geht, dass investiert werden soll. Und die Idee, dass wir durch hohe Schulden und hohe Zinsen eingeschränkt sind in der Politik, würde ja nicht mehr gelten, deswegen könnte man die Schuldenbremse auch verändern. Und was ist die Schuldenbremse? Die Schuldenbremse ist ja vor 10 Jahren erst als Reaktion der Finanzkrise ins Grundgesetz reingekommen, in Artikel 109. Und da wird die Politik angehalten, ohne neue Schulden auszukommen. Und zwar gibt es so ein Schuldenverbot für Länder und Kommunen. Also die dürfen das allerdings ab 2020 erst, also noch gar nicht jetzt. Erst ab 2020 dürfen die keine neuen Schulden mehr machen. Und der Bund darf eine strukturelle Neuverschuldung, es ist eine Neuverschuldung, die unabhängig von der Konjunktur ist, nur noch von 0,35% des nominellen Bruttoinlandsprodukts machen. Was heißt das? Wenn du ungefähr 3,4 Billionen Wirtschaftsleistung hast, kannst du damit immerhin noch 12 Milliarden Schulden machen. Und wenn du jetzt überlegst, wir hatten 50 Milliarden plus im ersten Halbjahr, könntest du also ohne Probleme 60 Milliarden mehr ausgeben und es hätte überhaupt nichts mit der Schuldenbremse zu tun und du könntest das ganz, ganz entspannt machen und könntest also, wie gesagt, ja, mehr ausgeben, ohne die Schuldenbremse überhaupt lockern oder verändern zu müssen. Und diese Idee schwarze Null und Schuldenbremse hat halt miteinander überhaupt nichts zu tun, weil die Schuldenbremse hat halt diesen Spielraum, der das dir vorgibt, dass du in guten Zeiten selbst 0,35% Schulden machen kannst. Und außerdem hast du für konjunkturell schlechte Zeiten, gibt es noch so eine berühmte strukturelle oder konjunkturelle Neuverschuldung, die du machen kannst. Und dann kannst du 1,5% der Wirtschaftsleistung, nämlich Schulden, machen. Und wenn du das jetzt noch dazu rechnen würdest, dann hättest du also noch wesentlich mehr Spielraum. Dann könntest du nochmal 45 Milliarden ungefähr dazu packen. Dann hättest du also zu den 15 hättest du ungefähr 100 Milliarden, die du mehr ausgeben könntest in diesem konjunkturellen Abschwung.
Aber und nur wirklich in einer ganz harten Rezession.
Im Abschwung. Ist, ja, im Abschwung. Du könntest im Konjunkturell, das könntest du jetzt tun.
Und, aber nicht jetzt.
Ja, aber, aber du könntest es machen. Das einzige Nachteil, was heißt die Schuldenbremse, was sie vorsieht, ist, wenn dann die Konjunktur wieder besser läuft, müsstest du halt das wieder zurückführen. Das zeigt die Schuldenbremse halt vor. Und ich halte das, muss ich ehrlich sagen, als Schulden, nicht nur als Schuldensünder, sondern ich halte das insgesamt für eine gute Regel. Und Franz Josef Strauß hat ja mal gesagt, eher legt sich ein Hund einen Wurstvorrat an, als dass ein Sozi Geld zurücklegt. Und dieser Spruch gilt nicht nur für Sozis, sondern der gilt mittlerweile auch für Konservative. Die können ja auch kein Geld sparen, sondern die würden das Geld dann auch wieder ausgeben. Und so wie ich meinen Kindern die Handyzeit auf 30 Minuten begrenze, weil sie nicht damit umgehen können, sollte auch der Staat beim Schuldenmachen durch so eine Schuldenbremse gebunden werden. Und deswegen finde ich die Schuldenbremse eine wunderbare Einrichtung und bin auch dafür, dass man sie nicht verändert.
Mhm. Gott. Das Problem eben, wie gesagt, wir haben da so also etwas komische Wahrnehmung zu Schulden in Deutschland und Schulden sind per se schlecht. Ich finde, man muss einfach einen großen Unterschied machen zwischen Schulden, also auch im Privathaushalt und genauso im Staat, zwischen konsumtiven Schulden, also wenn man Geld einfach nur so zum Fenster rausgibt, raushaut und verjubelt, ja, und dadurch sozusagen gerade im Haushalt dann hohe Privatschulden aufbaut, dann ist das natürlich sicherlich schlecht, weil man dann keinen Gegenwert hat. Das andere ist, wenn man investiert, wenn sich ein Haushalt eine Wohnung kauft, ein Häuslein baut und dafür Schulden aufnimmt, dann hat er ja einen Gegenwert und dann ist das sozusagen klug, ja, Schulden aufzunehmen. Und gerade in den momentanen Zeiten, wir sind in Nullzins, in Minuszinszeiten beim Staat und da ist es einfach klug, dann mit Schulden in die Zukunft zu investieren. Und darum geht es bei dieser ganzen Debatte. Wir verlieren den Anschluss in Deutschland, weil wir an dieser schwarzen Null uns festklammern, weil wir an der Schuldenbremse uns festklammern, uns selber sozusagen die Hände binden, uns in eine Schuldenzwangsjacke oder eine Nicht-Schuldenzwangsjacke begeben, während die Welt um uns herum in die Zukunft investiert. Schauen wir nach Amerika, da haben sie die Verschuldung enorm erhöht, sie haben die Steuern gesenkt, kurbeln dadurch ihre Konjunktur an, kurbeln ihre Digitalwirtschaft an, die sowieso weltführend ist. Schauen wir nach China, da wird eben auch massiv in die Zukunft investiert, da hat man auch keine Angst vor Verschuldung. Da investiert man massiv, nimmt Geld in die Hand, um in die künstliche Intelligenz und dergleichen zu investieren. Und in Deutschland, da hält der Krämer seinen Säckel zusammen und sagt, nein, wir müssen sparen und auch wenn ich dafür noch sozusagen überhaupt nichts mehr bekomme für meine Schulden, sozusagen muss ich trotzdem das Geld zusammenhalten und dann regnet es halt in der Schule rein, dann bröckeln halt die Brücken vor sich hin, dann haben wir halt keine digitale Infrastruktur, dann gibt es halt Funklöcher allen Orten und wenig Internet auf dem Land, ist uns scheißegal, Hauptsache wir haben diese schwarze Null und Hauptsache wir haben unsere Schuldenbremse und die Schuldenbremse ist halt auch problematisch, wenn sie dann nur in der Rezession, in der wirklich tiefen Wirtschaftskrise angewandt werden darf. Man sollte doch vorbeugend investieren, jetzt zum Beispiel, da eine Wirtschaft sozusagen flaute im Kommen ist, wäre es ein absolut günstiger Zeitpunkt, jetzt Geld in die Hand zu nehmen und wir haben noch dazu sozusagen die Mega-Aufgabe vor uns, sozusagen diese Gesellschaft und diese Wirtschaft klimaneutral umzubauen. Das sind massive Investitionen nötig, die auch Rendite bringen würden. Investitionen in Windräder, Investitionen in Solaranlagen, Investitionen in ein E-Auto-Netz. Warum gibt es dann keine, wie in Norwegen, flächendeckende E-Lade-Infrastruktur? Infrastruktur. Da hätte die deutsche Autoindustrie einen massiven Vorteil. Larry Fink zum Beispiel hat es gerade im Handelsblatt-Interview gesagt, der Chef von BlackRock in Deutschland, muss der Staat mehr investieren und zwar jetzt. Warum? Er wundert sich eben, dass in diesem Autoland Deutschland die E-Ladeinfrastruktur so schlecht ausgebaut ist. Es gäbe massiv, massiv Aufgaben, die man machen müsste. Investitionen in die Zukunft, Investitionen. Und das Gute an solchen Investitionen, die bringen ja Rendite. Ja? Und der Staat hat momentan diese einmalige Chance, 30-jährige Bundesanleihen aufzunehmen, dafür Geld zu bekommen und damit dann, wenn das klug investiert, Rendite zu machen. Aber ich würde es auch klar festlegen und sagen, du darfst diese zusätzlichen Schulden nur für Investitionen verwenden und nicht wieder Wahlgeschenke.
Okay, da kommen wir genau zum Punkt, den der Chef
mit 63
und jetzt kommen wir genau zu den Punkten. Das erste ist, die Schuldenbremse gilt für Länder und Kommunen noch überhaupt nicht. Also in den letzten Jahren hätten die locker investieren können in Schwimmbäder, in Schulen und so weiter.
Aber die Kommunen haben doch keine Kohle.
Nein. Sie hätten es locker tun können. Keine einzige Investition konnte von der Schuldenbremse weggenommen werden, weil die erst ab 2020 gilt. So, das zum einen. Das zweite, lieber Dietmar, wir haben seit 2013 380 Milliarden Euro mehr eingenommen. 380 Milliarden mehr Steuern. Und wie viel Prozent ist davon investiert worden? 4%. So, und jetzt frage ich dich, glaubst du ernsthaft, wenn du die Schuldenbremse jetzt abmachst und neue Schulden machst, dann würden auf einmal alle sagen, aber jetzt nehmen wir den Spielraum, den wir haben, der wird dann für Investitionen gemacht? Das ist doch völlig naiv. Also so eine naive Vorstellung, das widerspricht jeder politischer Ökonomie. Du siehst einfach, Politik kann nicht mit Geld umgehen. Und deswegen braucht es so eine Schuldenbegrenzung. Und diese 380 Milliarden, die man hätte eingenommen hat, hätte man locker in all diese Sachen packen können. Da hat man aber lieber Baukindergeld, Rente mit 63 und statt irgendwie klug kalkulierender und vorausschauender Sachen das zu machen, ist ja überhaupt nichts gemacht. Die zweite Sache ist, du hast ja Spielraum und die schwarze Null und Schuldenbremse hat miteinander nichts zu tun. Das wird immer gesagt, schwarze Null. Das hat nichts miteinander zu tun. Die Schuldenbremse hat, wie gesagt, diese Freiheiten. 0,35%, dass du überhaupt Schulden machst, die kannst du immer machen, ob es gut oder ob es schlecht läuft. Damit hättest du Spielraum. Und ich habe es ja ausgerechnet, du könntest 100 Milliarden könntest du jetzt ausgeben, ohne an der Schuldenbremse einen Müh verändern zu können. Und es wird nicht gemacht. Und warum es auch nicht gemacht wird, hat auch eine gewisse Logik, weil du gar nicht die Kapazitäten hast. Die Bauwirtschaft ist ausgelastet. Und wenn du jetzt versuchst, mal einen Handwerker zu bekommen, dann kriegst du den nur zu solchen Preisen, wo du dich fragst, geht das? Und wenn du jetzt diese Milliarden mit einmal in den Kreislauf bringen würdest, hättest du nur einfach höhere Preise, hättest aber nicht wirklich Investitionen in die Zukunft. Und insofern geht es nicht. Die zweite Sache, die du gesagt hast, diese berühmte goldene Regel. Es gab ja mal früher, bevor es die Schuldenbremse gab, gab es in Artikel 115 Grundgesetz diese Idee, du darfst nur so viel Schulden machen, wie du Investitionen machst. So. Aber das erste Problem dieser Schuldenregel war, es waren Bruttoinvestitionen. Also wenn du Verschleiß hattest und das einfach wieder ausgeglichen hast, also kein Mehr geschafft hast, das galt auch schon als Investition. Und das zweite Problem war, du hattest so eine andere Klausel in Artikel 109, da stand drin, wenn das wirtschaftliche Gleichgewicht in Ungleichgewicht ist, die so eine wirtschaftliche Notlage hast, dann kann diese Regel aufgegeben werden. Und dann wurde einfach mal immer wieder ausgerufen, ach, die Wirtschaft ist im Ungleichgewicht und deswegen müssen wir diese Regel nicht mehr machen. Die hat überhaupt keine Bindungskraft gehabt. Und wir haben von 1970, da hatten wir 18% Schuldenstand, bis zur Wiedervereinigung auf 41% Schuldenstand hochgegangen. Und die Verschuldung ist 2,2-mal so stark gestiegen wie das Bruttoinlandsprodukt. Du siehst, die Politik hat es nicht geschafft, mit Geld gut umzugehen. Gut, dann kam die Wiedervereinigung, die war auch teuer, dann kam die Finanzkrise, dann hatten wir einen Schuldenstand von 80%. Und erst seitdem es diese Schuldenbremse gibt, hat das eine gewisse Bindungswirkung und funktioniert das auf eine gewisse Art und Weise. Und ich habe keine Lust, wieder zu irgendeinem Schlendrian zurückzukehren, noch mehr soziale Wohltaten zu machen. Und du weißt, wir haben demografische Unwuchten, die wir in den kommenden Jahren machen. Und jetzt die Verschuldung hochzumachen. Und selbst wenn du sagst, ich kann Schulden zum Nulltarif aufnehmen, was ja auch so ist, du kriegst sogar noch Geld dafür bezahlt. Und der Habeck hat dann bei uns im Interview in der Welt am Sonntag gesagt, die Banken zahlen uns was. Der Typ weiß noch nicht mal, wie Schulden in Deutschland finanziert werden, nämlich nicht über Banken, sondern über Investoren. Aber da merkt man schon, wie das wirtschaftliche Wissen der Politik
aber die
ist.
Grundaussage ist richtig.
Ja, aber ja. Doch nicht die Banken zahlen das. Was für ein Blödsinn. Ja,
das ist
vielleicht in Italien so, wo Banken die Staatsanleihen kaufen müssen. Aber gut, in Deutschland ist es glücklicherweise anders. Aber das funktioniert nicht. Glaubst mir einfach, es hat nie eine Bindung, diese goldene Regel, nie mehr Schulden machen als Investoren. Es hat nicht funktioniert und deswegen wird es auch nicht funktionieren. Und ich wäre mir sicher, wenn du jetzt einfach sagst, wir geben alles frei und wir machen Schulden, dann du musst die Schulden auch zurückzahlen. Also selbst wenn du keine Zinsen hast, die Schulden müssen zurückgezahlt werden. Das ist immer die Missvorstellung, dass man denkt, wenn es keine Zinsen gibt, gibt es eigentlich auch keine Verschuldung. Ja, ja. Das ist Blödsinn.
Trotzdem hat diese neue Zinswelt vieles trotzdem auf den Kopf gestellt, muss man sagen. Und früher war sozusagen der Schuldner, der halt doppelt bestrafte, weil er seine Schulden zurückbezahlen muss. Und vor allem, weil dieser Schuldenberg durch diesen Zinseszinseffekt, der ja im Positiven beim ETF-Sparplan, wie wir es immer wieder vorrechnen, zum Tragen kommt zum Beispiel, weil sozusagen es immer mehr wird und auch der Zins wieder Zinsen bringt. Aber für Schuldner ist es natürlich ein Mühlstein, der man weiter nach unten zieht. Und jetzt haben wir eine Welt, wo der Staat Negativzinsen hat und damit sogar in der Tat Geld verdient, von wem man es auch immer bekommt. Und da muss man schon diese Politik, und da ist es dann eben nicht nur immer eine Belastung der zukünftigen Generation, sondern dann ist es eigentlich eine Investition in die Zukunftschancen der jungen Generation, der künftigen Generation. Und die Strafe wäre, wenn wir es so machen, wie die Deutschen, eben das Geld jetzt hier sozusagen aufs Sparkonto legen und nicht in die Zukunft investieren, dass wir abgehängt werden, dass wir die Zukunftstrends im digitalen Wandel verpassen. Und der Staat muss auch hier eine digitale Infrastruktur schaffen, die es den Unternehmen ermöglicht, einfach hier zukunftsfähig zu investieren. Die Unternehmen investieren in Deutschland auch viel zu wenig in digitale Infrastruktur. Also da sind die
was hat das mit der Schuldenbremse zu tun? Warum kann der Staat sich nicht einfach mit dem bescheiden, was er hat?
Man könnte jetzt erstmal sagen, okay,
gib das mal nimm das diesen, aus, was du
nutzt
hast.
Diesen Spielraum, ist okay, bin ich auch dafür. Deswegen würde ich als allererstes die schwarze Null anzählen. Das macht überhaupt keinen Sinn, jetzt wo eine Rezession
hat mit der Schuldenbremse nichts zu tun, vorhanden. Die schwarze Null.
Und dann muss man aber hoffentlich schon auch, aber es wird ja so kommen, dass jetzt die Ausgaben für Deutschland, die Lasten steigen werden. Wir werden mehr zur NATO beitragen müssen. Da ist der Druck aus Amerika groß und wir haben ja diese Selbstverpflichtung, 2% des BIP mittelfristig dann zu erhöhen. Wir werden mehr für unseren demografischen Wandel an Sozialausgaben, das wird immer teurer. Ich bin auch dagegen, dass man jetzt hier weiter ungedeckte Schecks ausstellt. Da sind wir uns ja komplett einig. Diese sozialen Wohltaten, die verteilt werden, das darf nicht mehr sein. Aber wir brauchen Investitionen in Zukunft und wir werden auch mehr zu Europa beitragen. Tragen müssen die Lasten Europas, wie die Briten gehen jetzt raus, da steigen auch die Kosten und dann bleibt am Ende ruckzuck ist sozusagen der finanzielle Spielraum, den du gerade noch aufgezeichnet hast, ruckzuck ist der weg und dann brauchen wir trotzdem finanziellen Spielraum, um Zukunftsinvestitionen zu stemmen und das ist ja nicht eine einmalige Ausgabe, das sind ja Investitionen, die über mehrere Jahre kommen und die ganze Ökonomenschar, da ist sich wirklich da wirklich ausnahmsweise mal einig, ob von links oder von rechts, IW-Chef Hüter des arbeitgebernahen Instituts, genauso wie gewerkschaftsnahe Institute, die fordern schon lange deutliche Investitionsprogramme. Und
dafür musst du die Schuldenbremse nicht. Ich sag's nochmal. Wir sind uns einig, dass man Investitionen will. Und dafür musst du aber nicht die Schulden. Die Schuldenbremse ist die einzige Gewähr dafür, dass es nicht wieder bei der Verschuldung so aus dem Ruder läuft. Und das ist einfach, und ich finde, das ist so, wie ich bei meinen Kindern, ich habe es ja schon gesagt, sagen muss, nach 30 Minuten ist Schluss mit der Handyzeit, so muss es bei der Politik auch sein. Und die Schuldenbremse lässt beispielsweise auch Extrahaushalte zu oder lässt auch zu, dass die Deutsche Bahn investiert oder lässt irgendwelche anderen Sachen zu. Also du kannst durchaus, könntest du jetzt ein extra Unternehmen schaffen, könntest das mit Geld funden und könntest dann irgendwie was investieren. Das geht alles nach Schuldenbremse. Es ist überhaupt kein Problem. Nur wenn du einmal anfängst, an dieser Schuldenbremse rumzudoktern und sie einmal rauszunehmen, dann wäre sie relativ schnell wieder weg. Und dann ist die Frage, was machst du denn danach? Willst du einfach gar keine Schuldenbegrenzung drin haben? Willst du einfach sagen, wow, gucken wir so ein bisschen, wie Maastricht läuft, aber so richtig Bindungswirkung hat das auch nicht. Also es ist ja die Frage, was willst du danach machen? Und da sehe ich überhaupt keinen Vorteil. Klar ist diese Schuldengrenze ein bisschen, die Bremse ein bisschen, schränkt die ein, okay, aber ich habe ja schon die Wege aufgezeigt, die man machen könnte. Ja. Und es reicht völlig aus. Und der Politik noch mehr Geld zu geben und noch mehr Ausgabenfreude und noch mehr, ne, das will ich nicht. Und deswegen sage ich, Schuldenbremse muss bleiben. Und es ist immer noch das kleinere Übel zu dem, was früher in früheren Zeiten die Politik gemacht hat und wie sie damit mit Schulden aufgehäuft hat.
Weil du sagst, Sondervehikel sind möglich, Zweckgesellschaften und dergleichen. Das ist jetzt im Gespräch übrigens, so berichten Insider jetzt, dass man schon im Finanzministerium prüft, ob man für geplante Klimaschutzmaßnahmen jetzt ein Sondervehikel auflegt und dass sich dann zu niedrigen Zinsen eben wie sozusagen Bundesanleihen auch dann sozusagen mit Geld vollsaugt. Und
grüne Anleihen ausgeben.
Und dann nicht in den Schatten. Fände ich auch eine gute Idee, aber es ist halt dann so ein Art Schattenhaushalt, der entsteht, so ein Nebenhaushalt, und das ist natürlich auch nicht unbedingt das, was Vertrauen schafft, wenn jetzt die Bundesregierung sozusagen alle Investitionen in so Schattenhaushalte dann auslagert, und das wird auch schnell dann Fragen aufwerfen, warum man solche Bilanztricksereien anwendet und so weiter und damit die Schuldenbremse umgeht. Also das ist auch linke Tasche, rechte Tasche, das ist auch kein ehrliches Spiel. Warum sagt man da nicht gleich, man lockert diese Schuldenbremse, und wir haben ja sowieso noch Regulierungen. Es gibt ja auch noch die Maastricht-Kriterien. Warum müssen wir in Deutschland da noch mehr Musterschüler sein, obwohl wir eh schon die ganz weit vorn sind in Sachen Staatsverschuldung? Dieses stammt aus dem Jahr 2009, wo gemeint wurde, ja, die Deutschen müssen jetzt wieder vorangehen, die müssen ein Musterschüler sein und den Südländern ein Vorbild sein. Wir müssen zeigen, wo es lang geht, und es ist doch vollkommen blödsinnig, dass wir haben dann auch dazu beigetragen, dass mit dieser Politik und mit diesem Denken das auch zur Schuldenbremse geführt hat, dann in Europa viel verpennt wurde, weil man nur auf Konsolidierung gesetzt hat und weil man nicht irgendwie auch bereit war, immer wieder Geld in die Hand zu nehmen. Ich will jetzt nicht rechtfertigen den Schuldenstand von Italien, keine Frage, aber wir müssen einfach mehr in diese Richtung gehen, bereit sein, mehr Schulden aufzunehmen. Das wird Europa gut tun, das wird vor allem aber Deutschland gut tun und der Zukunftsfähigkeit dieses Landes.
Ja, ich sage noch ein Argument dagegen: Wenn du Berlin siehst, da gibt es die Schuldenbremse ja auch ab 2020, und die könnte verhindern, dass das Land Berlin die ganzen Wohnungen kauft. Das, was wir ja immer ja auch kritisiert haben. Insofern hätte die Schuldenbremse in Berlin dann wenigstens ihr Gutes getan, und möglicherweise, wenn die könnten natürlich auch wieder ein Vehikel gründen und können dann einfach irgendwie über das Vehikel das steuern. Aber auf jeden Fall siehst du, dass vielleicht die Schuldenbremse dann auch ihr
Gutes. Aber Schuldenbremse schützt vor Torheit nicht. Dann machen sie halt nochmal andere dumme und dann der Mietendeckel nochmal gesenkt oder keine Ahnung, Vermieter müssen dann künftig noch Geld bezahlen oder sowas. Bei so einem rot-rot-grünen Senat ist ja alles möglich. Nein, ich meine, sie hätten ja mit dem Geld eben auch Wohnungen bauen können, haben sie nicht getan. Sie haben alte Wohnungen aufgekauft, um die paar Mieter, die am lautesten geschrien haben, zu schützen. Das schafft keine einzige neue Wohnung, wenn so ein Bestandsmieter dann sozusagen seine Miete bei 5 Euro oder was gedeckelt wird. Also das ist keine Lösung der Probleme, und unkluge Politik wird natürlich durch Schuldenbremsen nicht verhindert, aber kluge Investitionen werden dann möglicherweise schon auch verhindert. Du sagst, da ist Spielraum da, ich sage, das sind Bilanztricksereien, und die Frage ist, wie groß ist der Spielraum für die Zukunft? Wir sind nicht ganz so weit entfernt.
Ja, und können auch keine Wette machen.
Weil
wir könnten höchstens wetten, ob die Schuldenbremse verändert wird.
Bis zum Jahresende fällt. Also das ist ja ein langfristiger Prozess. Aber es wäre eigentlich jetzt eine politische Chance da, die große Koalition, wenn die sich dazu durchringen könnte. Man braucht eine Zweidrittelmehrheit für eine
Grundgesetzänderung. Aber auch in Bund und Ländern. Du bräuchtest beides. Und überleg dir, wenn du künftig so Koalitionen hast, wo ganz viele kleine Parteien dabei sind und jede Partei ihre Klientel befriedigen und beglücken will, dann ist so eine Schuldenbremse was ganz Wunderbares, weil dann geht die Verschuldung nämlich hoch. Das zeigt nämlich die Geschichte. In kleineren Koalitionen gehen die Schulden noch stärker hoch. Also insofern sei lieber froh, dass es die Schuldenbremse gibt.
Gutes Beispiel Italien, ne? Mit 5 Sterne und Lega, wo und beide Seiten ihre Wahlversprechen so einlösen wollten.
Und das willst du in Deutschland nicht
ist
haben.
Insofern ist in der Tat eine Gefahr. Ja. Also, ja, ein relativ gut. Viele Argumente sind nicht so verkehrt gegen die Schuldenbremse, aber ich finde, wir sollten einfach mal anfangen, wenigstens die schwarze Null aufzubrechen und zu investieren.
Das auf jeden Fall.
Und wenn es dann nicht reicht, können wir dann auch nochmal über die Schuldenbremse diskutieren.
Versöhnlicher Schluss hier. Ja? Nächste Sendung wird ja auch versöhnlich. Da gibt es Fragen und Antworten, bevor der Defner eine Woche ihr Schluss hat. Also wer noch Fragen hat, kann das noch machen bis Donnerstag. Schnell.
An wirtschaftspodcast@welt.de bitte möglichst schreiben. Wir gucken uns natürlich Instagram auch immer an, aber das ist immer so ein bisschen leichter, wenn wir es in den Mails dann beide zusammen sehen.
Das stimmt. Und ansonsten darf man uns 5 Sterne geben. Genau. Darf auch gerne mal wieder schreiben, was wir Tolles gemacht haben oder nicht so Tolles.
Rezensionen bei iTunes sind sehr willkommen.
Letztens schrieb ein Mensch bei mir bei Twitter, gibt es auch auf Englisch, ich verstehe nur einfaches Deutsch, und schrieb jemand zurück, selbst als Deutscher versteht man nicht immer, was die erzählen. Wenn die Diskussion erst richtig in Gang kommt, dann ist das auch kein richtiges Deutsch mehr. So,
ab und zu ist auch Sächsisch dabei.
Das stimmt. So, gut.
Nö, wollen wir es nicht in die Länge ziehen? Ja. Machen wir einfach Schluss, sind lustig.
Wunderbar.
Ja, wir sagen tschüss
und ciao.
Bleiben Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz.